Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich fand das gerade eben ganz gut, mal so einen Einblick zu kriegen, was sich eigentlich im Kopf von so einem Boss abspielt. Hätte ich immer gerne mal gemacht. Und tatsächlich ist das ja auch ein bisschen so, wie das in der Theaterszene gerade eben war. Wir führen ständig so ein inneres Selbstgespräch. Ich meine, so funktioniert unser Bewusstsein. Wir erzählen uns die ganze Zeit eine Geschichte. Und mit dieser Geschichte, die wir uns erzählen, begründen wir unser Handeln. Damit begründen wir, was wir tun und was wir sein lassen. Unsere Eindrücke, Gefühle, alles kommt bei uns an, wie auf einer großen Tafel. Und unser Bewusstsein sortiert das und erzählt eine Geschichte, die das Ganze deutet, die das Ganze sinnvoll deutet. Unser Bewusstsein ist eigentlich eine Sinnsuchmaschine und eine Erklärmaschine. Und das Ergebnis ist dann die Lebensgeschichte, die wir uns von uns selbst erzählen. Genauso wie der Boss am Schreibtisch sein Selbstgespräch geführt hat. Und manchmal mischt sich dann ein neuer Gedanke ein. So eine neue Stimme in diesem Selbstgespräch. Das war in diesem Fall so ein netter oranger Gedanke, der da auf einmal aufkreuzte. Unser Denken ist kein innerer Monolog, sondern fast so etwas wie eine Teamsitzung. Mein inneres Team setzt sich zusammen und berät. Wer von Ihnen kennt diesen Film Alles steht Kopf? Schon ein paar Jahre her, da lief der in den Kinos und da sind unterschiedliche Gefühle. Das ist also eine Ebene unter dem Bewusstsein noch, was sich da abspielt. Da sind in dem Kopf, in der Schaltzentrale, bewegen sich Wut und Ekel und Trauer und Freude. Und die versuchen sich da gegenseitig das Kommando aus der Hand zu reißen und sich irgendwie miteinander zu arrangieren, dass der Laden noch läuft. Das waren zwar jetzt Gefühle und keine Gedanken, aber wenn wir Gefühle ausdrücken möchten, dann werden sie ja auch zu Gedanken. Insofern passt dieser Vergleich schon ein bisschen. Unterschiedliche Gedanken schwirren in unserem Kopf herum und wir führen ein vielstimmiges Selbstgespräch. In die harten und konsequenten Gedanken des Chefs am Schreibtisch mischt sich dann ein neuer, oranger Gedanke ein versöhnlicher, freundlicher Gedanke. Hat der Chef selbst die Idee gehabt? In der Theaterszene war klar, dass dieser Gedanke irgendwie von außerhalb kommt. Und trotzdem hat der Chef ja regelrecht auf ihn gewartet. Hab nur darauf gewartet, dass du dich wieder einmischt. Der wusste, dieser Gedanke kommt. Und eigentlich hat er auch darauf gewartet. Diese Theaterszene, die wir gerade eben gesehen haben, die war unser Versuch, uns klarzumachen, was unser Gebet bedeutet. Und ich steige jetzt direkt mit einer steilen These ein, die wird Sie zum Stirnrunzeln bringen und Sie können Ihr Handy zücken und direkt schon mal ein paar Fragen zur Predigt notieren. Warten Sie aber ab, bis Sie abschicken, vielleicht klärt sich ja das eine oder andere noch im Lauf der Predigt. Also, die These, ich behaupte, mit unseren Gebeten mischen wir uns ein in Gottes Angelegenheiten. Wir mischen uns ein in seine innere Teamsitzung, in sein inneres Zwiegespräch. Dürfen wir uns einmischen mit unseren Gebeten? Das ist mein Vorschlag für heute. Habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das basiert tatsächlich auf einem Predigttext. Wir drängeln uns in seine innere Teamsitzung, denn ganz offenbar ist es nicht so gut, Gott alleine zu lassen, wenn er mit sich selbst ringt. Und sich der Riss auftut zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Barmherzigkeit. Denn das verstehen wir ja schon vom Wortsinn her, Gnade ist nie gerecht. Denn Gnade geht vor Recht. Gnade ist, wenn das Recht ausgesetzt wird. Und da haben wir ein ernsthaftes Problem, wenn wir von einem gnädigen und einem gerechten Gott sprechen. Denn das ist ein Widerspruch. Da ist ein Riss zwischen der Gerechtigkeit Gottes und der Barmherzigkeit Gottes. Und in diesem Riss will Gott nicht allein sein, sondern er wartet darauf, dass sich Menschen in seine Gedanken einmischen. Er lässt sich beeinflussen und er ändert sogar seinen Beschluss. Ziemlich gewagte Behauptungen und die klingen nach kompletter menschlicher Selbstüberschätzung. Ich traue unseren Gebeten ja einiges zu, wenn ich so eine gemeinsame Fürbitte mal formuliere für die Gemeinde, ne? Und dann denke, damit mische ich mich jetzt in Gottes eigene Gedanken ein. Und er wartet auch noch drauf. Es ist ja eine völlig verkehrte Welt, wenn Menschen Gott beraten und beeinflussen. Also wir schwingen uns zu Beraterinnen und Beratern Gottes auf. Verkehrte Welt. Als wenn Gott das nötig hätte. Aber genau diese verkehrte Theologie kommt nicht von mir, sondern sie steht in der Bibel. Ist eine völlig verkehrte Geschichte, die da im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, Vers 7 bis 14 steht. Wir werden es gleich auch hören, aber ich möchte erst die Szene klären. Also was wir da gleich hören werden, das beschreibt, was geschah, nachdem Mose auf dem Berg Gottes die Gebote empfangen hat. Also auf dem Sinai, das Volk Israel wandert durch die Wüste und macht dann Station am Berg Sinai. Mose steigt drauf, das Volk ist alleine und Gott und Mose sind oben auf dem Berg und verhandeln den Bund und die Gebote und sowas alles. Oder Mose kriegt sie mitgeteilt. Und in der Zwischenzeit hat sich das Volk Gottes ein goldenes Kalb gegossen. Ein goldenes Kalb. Also vermutlich sollte das ja mal ein Stier werden, ne? So groß und mächtig, das Symbol von Kraft und von sexueller Potenz und was weiß ich was alles. Aber am Ende ist halt doch nur ein Kalb rausgekommen. Es fehlte am nötigsten. Die begrenzten Ressourcen haben einfach nicht mehr erlaubt. Anstelle eines Stierbildes also ein kleines goldenes Kälbchen, aber das genügte immerhin dem Volk, um drumherum zu tanzen und zu feiern, dass irgendwelche Götzen es befreit hätten. Und darüber wird Gott nun zornig und das ist der Predigttext für heute. Und ich habe die falsche Brille auf und deswegen bitte ich dich, Doris, nimm dir doch da hinten das orangene Mikrofon und magst du uns dann den Predigttext bitte vorlesen. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 32, Verse 7 bis 14. Ach, guck mal, können sogar alle lesen. Brauchst die Bibel gar nicht. Gut. Hier? Genau genommen, ja, mach weiter, aber dafür brauche ich auch keine Brille.
Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss, lass ab vom Zorn, hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel, denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert. Ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihm angedroht hatte, tat er nicht.
Vielen Dank. Ich glaube, die Parallelen zu dem Theaterstück sind jetzt unübersehbar. Die Rollen sind klar verteilt. Der orange Gedanke war dann der Mose, der Fürbitte leistet für sein Volk. Aber trotzdem, wenn wir uns diese Geschichte angucken, die wir gerade eben gehört haben, eigentlich eine komplett verkehrte Geschichte. Und wir können ja noch mal in Gedanken durchgehen, was an dieser Geschichte so alles nicht stimmt. Zum Beispiel schon ganz zu Anfang behauptet Gott, es sei Moses Volk und Mose hätte es aus Ägypten geführt. Bis dahin war eigentlich klar, dass es Gottes Volk ist. Und Gott selbst hat sein Volk aus der Sklaverei befreit und ist ihm vorausgegangen, bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Lauter Dinge, die einem Menschen nun wirklich schwerfallen. Gott hat sein Volk geleitet, nicht Mose. Gott war da genauso, wie die Menschen ihn brauchten, bei Tag in der Wolke, die wohltuenden Schatten spendet, und bei Nacht wie ein Feuer, das im Dunkeln leuchtet und wärmt. Und nichts von all dem hätte Mose leisten können, das alles hat eben Gott getan. Durch Mose, mit Mose. Aber jetzt, wo schiefgelaufen ist, ist es auf einmal nicht mehr Gottes Volk, sondern Moses Volk. Und Gott gibt dann auch noch den Rüpel, der sagt, jetzt lass mich, ich will dieses Volk vernichten. So wie in der Kneipe, wenn es hochhergeht und einer brüllt, haltet mich fest, sonst haue ich dem aufs Maul. Habe ich gehört, dass es sowas geben soll. Oder hier, dann lasst mich, ich will dieses Volk vernichten. Verkehrte Geschichte, denn niemals muss Gott um Erlaubnis bitten, um irgendetwas zu tun. Wieso bittet Gott den Mose um Erlaubnis? Hat er gar nicht nötig. Das ist ja das Schöne am Gottsein. Niemand kann ihm verbieten, etwas zu tun. Kein Mensch wird ihn daran hindern, das zu machen, was er will. Und trotzdem versucht Gott auch noch, Mose zu bestechen und verspricht ihm, dass er ihn, den Mose dann, selbst zum Stammvater eines neuen, anderen, eines besseren Volkes macht. Und das ist schon ein ziemlich verlockendes Angebot. Aber kann ja eigentlich nicht sein. Denn Gott kann seine Berufung nicht gereuen, das wissen wir aus dem Neuen Testament. Aber hier sah alles so aus, als hätte Gott wegen der riesigen Enttäuschung, die er erlebt hat, seine Berufung zurückgezogen. Und dann ist es Mose, der daran festhält. Auf dieses verlockende Angebot einer neuen und viel besseren Berufung lässt er sich nicht ein. Er willigt nicht ein in den schmeichelhaften Vorschlag, doch selbst ein Stammvater zu werden. Er verzichtet darauf, ein allseits geschätzter und gewürdigter Abraham zu werden. Und ich finde, er tut gut daran. Denn wenn er sich darauf einlassen würde, dann wüsste er, dass Gott seine Berufung auch wieder zurücknehmen kann. Wenn er immer wieder neue Berufungen erlebt, dann kann eine Berufung eigentlich gar nicht so viel wert sein. Scheint kaum belastbar, und Mose wäre schlecht beraten, wenn er sein ganzes Leben einer Berufung folgt, die Gott jederzeit wieder von ihm wegnehmen könnte. Nein, Mose hält treu an ihm fest und treu an dem fest, was Gott gesagt hat. Ich muss an ein Gleichnis von Jesus denken, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 18. Ist das Gleichnis von der bittenden Witwe. Da erzählt Jesus von einem Richter, der längst aufgehört hat, ein Richter zu sein, denn er ist korrupt und bestechlich und es interessiert ihn überhaupt nicht mehr, was gerecht ist, und er kümmert sich auch nicht darum, für Gerechtigkeit zu sorgen. Also eigentlich hat er seinen Richter sein längst dran gegeben, aber die Witwe, die bittende Witwe ist auf Recht und Gerechtigkeit angewiesen, weil sie sonst allen schutzlos ausgeliefert ist. Ihre einzige Chance zu überleben ist, wenn der Richter sich auch benimmt wie ein Richter. Das ist ihre einzige Chance zu überleben, sonst ist sie verloren. Und dann geht sie wider besseres Wissen zu diesem Richter hin und tut so, als wenn er ein gerechter Richter. Eine andere Möglichkeit bleibt ihr nicht. Und interessant ist, dass Jesus mit diesem Gleichnis erklärt, das funktioniert. Wenn du auf einen ungerechten Richter so lange einredest, dass er doch gerecht wäre und dass er Recht schaffen solle, dann tut er das irgendwann schon allein, weil er genervt ist. Schon allein, weil die Witwe dem korrupten, gottlosen Richter lästig wird, spricht er in ihrem Fall doch noch einmal Recht. Jesus sagt, das funktioniert und meint dann, wie viel mehr funktioniert das noch mit Gott? Und ich glaube, dass Jesus uns dieses Gleichnis gegeben hat für den Fall, dass wir an Gott irre werden, für den Fall, dass wir Gott, unsere Berufung als Kinder Gottes, nicht mehr glauben. Für so einen Fall, wie Mose den erlebt hat. In dem Moment ist Gott dem Mose nicht besonders göttlich begegnet, nicht erhaben und auch nicht souverän. Sondern über die Entgleisung mit dem goldenen Kalb ist Gott zornig gewesen und verletzt und gekränkt, eifersüchtig. Und man kann sich schon fragen, wieso ein allmächtiger und ewiger Gott so reagiert auf so einen kleinen Vorfall. Ich meine, wenn es für ein Stierbild gereicht hätte, meinetwegen, aber ein Kälbchen. Und dass Menschen vergesslich sind und undankbar, das sollte Gott auch nicht überraschen. Ein bisschen mehr göttliche Gelassenheit hätte man erwarten können. Gibt auch irgendwie so ein Sprichwort oder eine Redewendung, was stört die 300 Jahre alte Eiche, wenn ein Dackel da dran. Ne? Also, was stört die Eiche? Was stört es Gott? Mose könnte hier an allem irre werden, an seinem Volk sowieso, das zum wiederholten Mal Blödsinn macht. Er könnte an seiner Berufung irre werden und sogar an seinem Gott, der gerade so wenig erhaben ist. Aber Mose hält an seiner Berufung fest und er beruft sich auf sie. Gegen Gott kann ein Mensch nichts ausrichten. Das weiß Mose ganz gut. Gegen Gott kann ein Mensch nichts ausrichten. Und darum, geschickter Schachzug eigentlich, führt er gegen Gott, Gott selbst ins Feld. Mose argumentiert gegen Gott mit Gottes Wort. Also dem eifernden und zornigen Gott stellt er Gottes Wort von der Berufung entgegen. Und wir merken, was hier passiert. Mose mischt sich in die Willensbildung Gottes ein. Mose übernimmt eine Rolle in Gottes innerem Dialog. Er argumentiert mit Gottes Wort gegen Gott. Mose darf sich in den inneren Ratschluss Gottes einmischen. Zieht sich ein oranges Ganzkörperkostüm an und mischt sich in Gottes innere Gedanken ein. Und Gott begrüßt das sogar. Moses Einspruch ist Gott willkommen. Und ich behaupte, Gott wartet genauso darauf, dass auch wir uns mutig einmischen in seine innere Teamsitzung. Klar, wir sind kein Mose, auch kein Elia, kein Jesaja, kein Johannes oder Petrus, das weiß ich wohl. Aber auch wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein und wir sind es auch. Und als Kinder haben wir Mitspracherecht. Wir dürfen uns einmischen in die Familienangelegenheiten. Gott will uns mit einbeziehen in seinen Ratschluss und in sein Werk und deswegen gießt er seinen Heiligen Geist in uns aus. Das entspricht seinem neuen Gebot der Liebe, der göttlichen Liebe, in die er uns mit einbezieht. Gott möchte, dass wir ein Wörtchen mitreden. Und darum erlaubt er uns, betend und fürbittend füreinander einzutreten. Solche Bedeutung misst Gott unseren Gebeten bei. Grundsätzlich lautet unsere Bitte ja, dein Wille geschehe. Also wenn wir beten, beten wir, dein Wille geschehe. Und trotzdem wartet er darauf, dass wir uns einmischen. Gott selbst an seinen guten Willen erinnern. Als die Jünger Jesus baten, Herr, lehre uns beten, hat er ihnen das Vaterunser gegeben. Und davon können wir eine Menge lernen. Zuallererst, es stimmt nicht, dass alle Menschen von vornherein beten könnten. Wir kommen nicht so auf die Welt als Beterinnen und Beter, sondern es ist anders. Beten, das kann man lernen. Und wie das geht, zeigt uns das Vaterunser. Und ich glaube, eins ist für das Vaterunser kennzeichnend, es betet konsequent die Herrschaft Gottes herbei. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also insgesamt enthält das Vaterunser 7 Bitten, aber die ersten 3 beten explizit Gottes Herrschaft herbei und die 4 weiteren Bitten, die zeigen dann, wie das Leben ist, wenn Gott regiert. Also wenn Gott regiert, so unser tägliches Brot gib uns heute, es ist Gottes Wille, dass alle genug haben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Es ist Gottes Wille, zu vergeben und dass wir einander vergeben. Und führe uns. Gott will uns gerne führen und leiten. Erlöse uns von dem Bösen. Gott will uns frei machen. All das, was wir an Bitten im Vaterunser vorbringen, beruht auf der Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie das aussieht, zeigen die letzten 4 Bitten. Das Vaterunser ist ja so ein Gebet, das können wir schnell auswendig lernen. Klappt sogar im Konfi-Unterricht. Aber das Vaterunser ist keine Beschwörung, die nur funktioniert, wenn wir es richtig aufsagen. Der Gedanke kommt uns jetzt vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln vor, aber auch so ein Konzept von Gebet gibt es ja. Dieses Konzept von Gebet versteht dann Gebete als Beschwörungen, die, wenn sie richtig vorgetragen werden, Gott in Zugzwang bringen. Er muss dann ja handeln. Also wenn ich richtig bete, dann muss Gott ja handeln. Das ist die eine extreme Vorstellung vom Gebet. Mit meinen Formeln beschwöre ich Gott und ich leite seinen starken Arm. In letzter Konsequenz wird Gott dann zum Werkzeug des Beters. Das andere Extrem wäre, Gebet als Zwiegespräch zu deuten. So, ich unterhalte mich mit Gott. Das Gebet bestünde dann aus Rede und Gegenrede, ein Dialog. Und ich weiß, dass auch Christinnen und Christen das Gebet nach dem einen oder dem anderen Extrem verstehen. Aber zumindest mir geht es so, ich unterhalte mich mit Gott nicht wie mit einem Menschen. Ich höre keine Stimme, die mir antwortet. Mein Gebet ist kein Dialog in dem Sinne. Und meine Gebete sind auch keine magische Beschwörung, die mir Gottes Kräfte gefügig machen soll. Sondern die Wahrheit liegt meines Erachtens dazwischen. Ich breite vor Gott aus, wie es mir geht und was mich bewegt. Und ich bitte ihn, dass er die Herrschaft darüber übernimmt. So wie wir im Vater unser beten, dein Reich komme. Denn ich weiß, ich habe verstanden, dass mir nichts Besseres passieren kann, als dass Gottes Wille geschieht. Es kann gar nichts Besseres kommen, als dass Gott regiert. Und an dieser Stelle erfahren wir Gott wohl wirklich etwas anders als Mose. Denn Mose hat sich an der Willensbildung Gottes beteiligt, hat ihn an seinen guten Willen mit Israel erinnert. Aber wir glauben ja, dass Gott sich schon längst festgelegt hat. Er hat Mitleid und er will barmherzig sein mit den Menschen. Gott hat sich genau so gezeigt, wie Mose das erbeten hat. Sein Wille ist es nämlich nicht zu vernichten, sondern er will retten. Und unsere Gebete, unsere Fürbitten besonders, erinnern Gott daran, bitte sei du der Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Unsere Fürbitte ist doch eigentlich nichts anderes, als Gott zu bitten, sich als der zu erweisen, den wir glauben. Als der, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Denn Gott hat seinen Willen ein für alle Mal erklärt. Und es ist ein guter Wille. Und daran erinnern wir ihn, wenn wir beten. Dein Wille geschehe. Wir wollen das auch. Amen.
Genau. Die erste Frage steht hier. Gerechtigkeit und Gnade. Sind diese Gegensätze nicht am Kreuz zur Übereinstimmung gekommen?
Und das Kreuz bleibt trotzdem noch ein Geheimnis. Also da geschieht etwas, was sich letztlich meinen Worten entzieht. Ich kann das Kreuz immer wieder aus unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachten. Und dann ist es das Zeichen größter Gnade und größter Barmherzigkeit, größten Mitleids, weil Gott mit uns leidet, weil er alles menschliche Leid auf sich nimmt und das teilt. Und gleichzeitig ist das Kreuz auch das Zeichen der Gerechtigkeit, des Gerichtes Gottes über das Böse. Aber die beiden Dinge kriege ich in meinem Kopf tatsächlich nicht zusammen und ich kriege es auch in Worten nicht zusammen. Das heißt, das Kreuz bleibt immer ein unauflösbares Paradox. Aber trotzdem hängt es irgendwie zusammen. Das verstehe ich auch. Aber wie? Na, da warte ich noch drauf.
Hier ist eine ganz praktische Frage. Wie kann ich jemanden zeigen oder anleiten, ein eigenes Gebet zu formulieren? Abgesehen vom Vaterunser, aber hast du das schon gut erklärt?
Also als Jesus gefragt wurde, Herr, lehre uns beten, da hat er den Jüngern das Vaterunser gegeben. Und das würde ich als Vorlage weitergeben. Guck mal hier, Gebet, so funktioniert's. Und dann wende das doch mal auf dich persönlich an. Und sag's mit deinen Worten. Und breite vor Gott aus, wie es dir geht. Und sprich zu ihm. Und dann würde ich an der Stelle wirklich sagen, sprich zu ihm wie ein Freund. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, das ist kein Zwiegespräch, kein Dialog, weil man im Normalfall keine Stimme hört beim Beten, die antwortet. Und wenn man eine Stimme hört, dann sollte man das auch kritisch prüfen. Aber erstmal ist ein Gebet, ich sage Gott, wie es mir geht. Genauso wie ich es einem Freund auch sagen würde. Und dann habe ich aber noch die Möglichkeit zu sagen, Gott, dir vertraue ich das an und ich möchte, dass du darüber regierst, dass du darüber herrschst, dass du mit deinem Willen, mich nach deinem Willen leitest.
Hebelt Gott das Recht aus oder führt er die Gerechtigkeit nicht in Jesus an sich vollständig aus?
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, natürlich. Oder ist übernatürlich oder wie auch immer.
Das ist natürlich jetzt schwierig. Ja, hebelt er das Recht aus? Ja. Und erfüllt die Gerechtigkeit in Jesus zusammen? Ja.
Also er hebelt nicht das Recht aus, sondern er erfüllt das Recht. So, und damit ist es abgeschlossen. Und dann beginnt was Neues. So könnte man es vielleicht sagen.
Okay.
Ja? Ja.
Deine Antwort auf die Frage. Ist es eine sinnvolle oder eine sinnlose, in Anführungszeichen, Pflichtübung, für Anliegen zu beten, die mir nicht wirklich am Herzen liegen, obwohl sie es vielleicht sollten? Also ist es diese Pflichtübung sinnvoll oder sinnlos? Also wieder eine Oder-Frage. Ja und ja wäre jetzt schwierig.
Also ich glaube, dass es dass es Folgen hat, wenn ich mich in Gottes inneres Gespräch einmische. Und deswegen ist das eigentlich nicht egal. Wenn mir die Sache aber egal ist, wenn es für mich überhaupt kein Anliegen ist, sondern ich denke, ja gut, das müsste mir ein Anliegen sein, aber es ist mir gar kein Anliegen, warum sollte ich dann mich damit an Gott wenden, wenn es mir doch sowieso egal ist? Vielleicht gibt es dann einen anderen Menschen, dem das mehr auf dem Herzen brennt. Mhm. Aber wenn ich mir eine Sache zu eigen mache und die vor Gott bringe, dann tue ich das ja auch in dem Bewusstsein, das bewirkt etwas und das möchte Gott auch gerne und er wartet darauf, dass wir uns einmischen in sein inneres Gespräch.
Mhm. Apropos einmischen, ich finde es großartig, hier kommen wirklich super viele Fragen und die wird auch immer hochgevotet, der Daumen hoch wird fleißig genutzt. Das nur nochmal parallel als Ergänzung für die Gemeinde, das ist einfach großartig. Eine Frage nehmen wir uns noch. Mhm. Gott möchte Dialog mit uns. Meine Schafe hören meine Stimme. Und es ist wunderbar zu erleben, wie Gott im eigenen Leben durch Gedanken zur Seite steht.
Ja, meine Schafe hören meine Stimme. Wohl wahr. Wir verstehen ja auch, was Gott von uns will. Und wir können uns auch gegenseitig Gottes Wort weitersagen. Und das ist dann auch Gottes Wort. Aber was ich meine ist, ich höre ja nicht die Stimme von Gott selbst, der zu mir spricht, sondern ich höre sie immer mittelbar durch Menschen. Warum? Wenn Gott spricht, dann kann ich nicht widersprechen, dann ist das nicht auf Augenhöhe. Wenn Gott sich zu Wort meldet und ich Gottes Stimme höre, dann kann ich gar nicht mehr anders, dann muss ich gehorchen. Aber genau das will Gott ja nicht. Er will uns ja zu nichts zwingen, sondern er will unsere Freiheit. Und deswegen wird uns Gott nie im Zwang begegnen und deswegen wird er auch nicht seine Stimme so hören lassen, dass wir sie nicht hinterfragen können, nicht darüber nachdenken können, sie nicht prüfen können. Deswegen, also klar, wir hören Gottes Wort in dem gepredigten Wort, in dem Wort, das mir die Schwester, der Bruder sagt, aber ich höre Gott nicht unmittelbar, also ich zumindest höre Gott nicht unmittelbar reden und ich glaube, das passt auch nicht in Gottes Konzept von Glauben und Miteinander zwischen Mensch und Gott.
Vielen Dank.
Gerne.